Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 10. März 2025, kurz vor 21 Uhr. Die Amerikaner haben schon die Zeit umgestellt. Wir in Deutschland tun das erst in 2 Wochen und das ist der Grund, warum wir derzeit 1 Stunde weniger Zeitverschiebung nach New York haben. Sprich, laut deutscher Zeit sind die Handelszeiten der New Yorker Börsen aktuell 14.30 Uhr bis 21 Uhr und das ist auch der Grund, warum ich heute, nächste Woche, ja, und ich glaube, dann hat sich's auch schon wieder den Podcast früher machen kann. Allerdings könnte man sich heute auch ganz sparen, muss man so ganz klar sagen. Denn was wir sehen, ist ein kompletter Abverkauf an den US-Märkten, auch schon seit Tagen. Jede kleinste Kurserholung wird auch sofort genutzt, um abzuladen. Sprich, wir sehen hier überhaupt keine Ansätze zu einer Stabilisierung, insbesondere natürlich, was den Kryptosektor und den Tech-Sektor angeht. Etwas anders, das muss man schon sagen, ist es beispielsweise im Dow Jones hier. Haben wir auch einen heftigen Abverkauf, der im Tagesverlauf auch an Intensität zugenommen hat. Aber hier muss man sagen, belasten die Tech-Werte wie Apple, wie Nvidia natürlich den Index auch. Aber es gibt auch viele defensive Werte, die dagegen halten. Eine 3M beispielsweise heute im Plus, eine Amgen schon seit Tagen im Biotech-Sektor ganz stark unterwegs. Und da auch an dieser Stelle der Hinweis, ich habe über das Wochenende am Total Return Börsenbrief gearbeitet mit dem Team. Der müsste jetzt wahrscheinlich morgen dann auch rauskommen und dort war der US-Biotech-Sektor ein beherrschendes Thema, denn wir haben doch zuletzt einige Werte gesehen, die zum Teil zwar auch nochmal deutlich korrigiert sind, eine Amgen beispielsweise noch vor wenigen Wochen oder Monaten auch deutlich unter Druck geraten, aber anschließend hat der Kurs dann zu einer Rallye angesetzt, eine Regeneron, ein ähnliches Beispiel und wir haben dann einige solcher Aktien eben unter die Lupe genommen und an dieser Stelle dann klare Empfehlung, sich das einmal anzuschauen und durchzulesen. Den Total Return Börsenbrief könnt ihr natürlich abonnieren, im Prinzip die aktuelle Ausgabe dann lesen und innerhalb von 2 Wochen widerrufen. Ihr habt natürlich noch die Chance, wenn ihr ein bisschen wartet, denn mit dem Eingang des Widerrufs erliegt das Abo sofort. Ja, wenn ihr ein bisschen wartet, also 14 Tage habt ihr ja Zeit, vielleicht einfach Erinnerung stellen, nach 13 Tagen oder so erst das Abo widerrufen, wenn man es denn machen möchte. Denn wer dabei bleibt, der kann dann natürlich auch noch am Webinar teilnehmen und da noch ein paar Fragen stellen. Ansonsten, wenn euch das Ganze natürlich gefällt und ihr dabei bleibt, umso besser. Man muss sagen, das Musterdepot des Total Return Börsenbrief bisher auch nicht berauschend gelaufen. Aber aktuell zeigt es dann eine gewisse Stärke, weil wir da eben nicht auf Technologiewerte bevorzugt gesetzt haben und setzen, sondern einen breiteren Ansatz verfolgen. Das hat zwischenzeitlich auch nicht geholfen. Der ein oder andere Trade ist auch schiefgegangen. Zuletzt Snowflake, zunächst super gelaufen, das Hebelprodukt fast verdoppelt, dann aber ausgenockt worden leider. Aber generell muss man schon sagen, sind die defensiven Werte derzeit natürlich ein Stabilitätsanker. Allerdings muss man auch sagen, was wir derzeit sehen, wenn sich das zu einem größeren Ungemach weiterentwickeln sollte, dann wird das Ganze noch sehr, sehr problematisch, weil wir auch von sehr, sehr hohen Bewertungsniveaus kommen. Ich hatte immer darauf hingewiesen, dass ich den Nasdaq nicht als dramatisch überbewertet ansehe, weil es eben einige Einzelaktien wie Tesla und so weiter gab, die exorbitant zu teuer waren und damit natürlich die Bewertung des gesamten Index nach oben getrieben haben. Dass es aber im Index durchaus auch Werte gibt, die nicht allzu teuer sind, die vielleicht sogar günstig sind. Und bei dieser Meinung bleibe ich auch. Nur hat man jetzt gesehen, eine Tesla hat sich halbiert. Andere Werte, die vielleicht auch gar nicht im Index so groß vertreten sind wie Arista Networks, die haben auch 40% und mehr verloren. Das innerhalb kurzer Zeit. Und das ist natürlich schon ein Wort. Und da wird derzeit alles rausverkauft, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Das erinnert fast schon so ein bisschen an das Platzen der Dotcom-Bubble. Allerdings glaube ich nach wie vor, dass es sich nur um eine Marktkorrektur handelt. Bis zu 20% kann die ja gehen. Aktuell haben wir nur etwas mehr als 10% verloren, auch wenn sich der Abverkauf heute intensiviert hat. Insofern 17.800, 18.000 Punkte, das ist ein durchaus realistisches Korrekturziel und das wäre durchaus auch ein interessantes Level. Aber man muss auch sehen, dass es eben bestimmte Einzelwerte in erster Linie sind, die hier stark auf den Index drücken. Und ganz besonders unter Druck steht natürlich der Chipsektor, der Philadelphia Semiconductor Index. Der verliert dann heute auch gleich mal nicht nur 2-3%, sondern über 5%, nähert sich jetzt wieder der 4000er Marke von oben. Das Problem, was wir in diesem Sektor haben, seinerzeit, als die Dotcom-Bubble geplatzt ist, ist dieser SOX auch komplett in sich zusammengebrochen und hat 18 Jahre gebraucht, diese ganzen Verluste wieder aufzuholen. Natürlich wurden zwischenzeitlich auch etliche Werte ausgetauscht. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, dann war das zuletzt, zumindest im SOX, am Gesamtmarkt noch gar nicht so, durchaus schlimm, was da passiert ist. Aber wenn man sich das anschaut, hatten wir im letzten Jahr, nämlich im April 2024 und dann nochmal im August, also etwa 4 Monate später, im Bereich von etwa 4.300 Punkten ein Tief, quasi so eine Art Doppelboden, von dem aus wir dann noch einmal ansteigen konnten. Zwar nicht mehr zurück zu den alten Allzeithochs, zumindest vom zweiten Tiefpunkt aus nicht mehr. Aber jetzt aktuell befinden wir uns wieder in diesem Bereich, 4.385 Punkte ungefähr. Das heißt, das sind noch 1-2% nach unten. Und dann ist halt die Frage, ja, hält diese Marke erneut? Denn wenn die hält, dann könnte das natürlich dann wieder ein tragfähiger Boden sein und wir könnten uns wieder nach oben abstoßen. Und die Korrektur, die wir aktuell sehen, wäre dann schnell vorbei. Aber bricht das Ganze nach unten weg, bricht diese 4.300 Punkte Marke auf, dann kann sich der Abverkauf auch im Chipsektor noch einmal beschleunigen. Dann kann auch eine Nvidia oder andere Chipwerte nochmal richtig auf die Mütze bekommen. Und dann kann es auch sein, dass dieser Index ja letztendlich in Richtung 3.500 Punkte fällt mit einem Zwischenstopp so im Bereich 3.850, 3.900, also auf halbem Weg. Alles in allem derzeit also keine schöne Situation, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Das kann sich auch schnell wieder beruhigen. Man muss sagen, zuletzt hat man in den USA an den Börsen ein Stagflationsszenario gespielt, was ich so nicht sehe. Richtig ist, die Wirtschaft kühlt sich ab, aber noch nicht in Richtung Rezession. Aber das Risiko besteht bei einer Abkühlung natürlich immer. Zugleich sehen wir aber, dass die Inflationsraten, man braucht sich nur Trueflation anschauen, die das ja versuchen, Realtime zu messen, deutlich zurückgehen. Trueflation misst schon eine Inflationsrate weit unter dem FED-Ziel von 2%. Und damit haben wir natürlich eine normale Marktentwicklung. Und zwar einen Sturz der US-Wirtschaft in Richtung oder vielleicht sogar in eine Rezession, was natürlich unschön wäre. Aber zugleich eben ein Einbruch der Inflationsrate. Und das wiederum eröffnet der FED natürlich Möglichkeiten, die Geldpolitik sehr schnell, sehr zügig, sehr strikt zu lockern. Und das könnte dann natürlich erst einmal dafür sorgen, dass der Markt sich kurzfristig wieder ein bisschen stabilisiert. Er wird aber noch nicht wieder sofort in den Rallye-Modus schalten, aber er wird dann sich sicherlich auf niedrigem Niveau ein bisschen hin und her, aber dann auspendeln. Aber letztendlich wird dann ein tragfähiger Boden relativ zeitnah gefunden und von da aus sehen wir dann auch wieder höhere Kurse. Also insofern sowohl fundamental als auch charttechnisch noch nicht aller Tage Abend, aber aktuell sicherlich eine vertrackte Marktsituation und insbesondere muss man natürlich Angst haben, dass die Federal Reserve wie in der Vergangenheit so oft falsch handelt, dass sie zu lange jetzt wartet, aus Angst, dass die Inflation doch nochmal wiederkommen könnte und das wäre natürlich falsch und ja, das würde dann natürlich die Märkte noch weiter belasten und erst einmal die US-Wirtschaft weiter in Richtung Rezession stürzen lassen, bis dann allerdings in einem nächsten Schritt die Fed exorbitant lockern müsste, denn wenn es dann natürlich schon in Richtung Rezession geht, wenn die Inflationsrate dann tatsächlich so weit zusammenbricht, dass man Angst vor einer Deflation haben muss, dann wird es natürlich nicht nur Zinssenkungen geben, relativ schnell wieder Richtung Null, sondern vielleicht auch wieder quantitativ Easing. Generell muss man ja sagen, der Abbau der Notenbankbilanz hat ja relativ gut funktioniert. Man hat da ja einiges herausgenommen, ist natürlich immer noch auf einem vergleichbar hohen Niveau, aber so etwas wie eine Pandemie hatte man zuvor ja auch ja ewig nicht gehabt. Also insofern besteht hier, wie gesagt, die Möglichkeit zu handeln. Die Frage ist jetzt nur, handelt die Fed relativ zügig, was natürlich dann den Markt relativ schnell auch stabilisieren könnte und dann wird es natürlich auch keinen großen Abverkauf geben oder aber macht die Fed einen Fehler, wartet zu lange, dann muss sie später umso stärker dagegen lenken und ja, dann würden wir kurzfristig noch weitere Tage wie heute erleben, also so durchaus eine Art Salami-Crash, einen kleinen Crash zumindest. Aber anschließend, ja, könnte es dann auch, wenn die Fed dann die Bazooka auspackt, auch wieder V-förmig nach oben gehen, wie das damals ja auch bei Corona der Fall war. Warten wir es ab, mehr können wir aktuell nicht tun. Immerhin können wir es einschätzen und das ist ja schon mal etwas. Und damit komme ich dann jetzt zum heutigen Marktgeschehen und ich beginne jetzt trotzdem mal, weil ich ja jetzt auch schon viel über den US-Markt gesprochen habe, mit dem deutschen Markt und hier mit dem DAX. Der hat sich am Ende noch ein bisschen berappeln können. Er fing ja schon relativ schwach an. Das Minus wurde dann ausgebaut. Er lag dann lange Zeit so bei knapp 1% im Minus. Dann eröffneten die US-Märkte tief im Minus und der DAX verlor zwischenzeitlich mehr als 2%. Am Ende waren es dann aber nur 387,99 Punkte oder knapp 1,7%, 1,69% auf 22.620,95 Punkte. Nachbörslich muss man sagen, ja, geht's noch 20, 30 Pünktchen weiter nach unten. Das ist jetzt nicht dramatisch, zwar nicht schön, es wäre schöner, wir wären 50, 60 Punkte höher, aber stattdessen sind wir 30 Punkte tiefer, aber auf diesem Niveau 0,25% oder so noch tiefer, das macht den Bock jetzt auch nicht mehr fett, muss man schon so ganz klar sagen. Gewinner und Verlierer im DAX, auf der Verliererseite SAP, klar, Technologiewerte in den USA rausgeworfen, dann will man sie auch in Deutschland nicht, dann MTU Aero Engines. Die Aktie zuvor gelaufen wie geschnitten Brot, nehmen jetzt mal ein paar Anleger ein paar Gewinne mit. Generell muss man aber sagen, nach wie vor eine sehr, sehr gute DAX-Aktie. Leider ist sie damals auch, wie viele, zum falschen Zeitpunkt in den DAX gekommen, nämlich kurz vor dem Corona-Crash. Deswegen crashte die Aktie dann auch, weil ja seinerzeit der Flugbetrieb dann auch eingestellt wurde zum großen Teil. Und das hatte dann natürlich auch Rückwirkungen auf Boeing oder solche Zulieferer wie MTU Aero Engines, die halt Flugzeugmotoren bauen. Am Ende aber dann hat das Unternehmen die Krise gut überstanden, die Aktie zuletzt wieder gelaufen, wie geschnitten Brot, von diesem Einbruch zur Corona-Zeit kaum noch was zu sehen, neue Allzeithochs gemacht, teilweise über 350 Euro jetzt in den letzten Tagen in die Korrektur gegangen, aber alles in allem muss man sagen, klar, die Korrektur kann noch ein bisschen weitergehen, vielleicht fällt die Aktie auch nochmal unter 300 Euro, aber tendenziell sieht das alles immer noch sehr gesund aus und ich glaube, wenn man die Aktie tatsächlich deutlich unter 300 Euro nochmal bekommen kann, wäre sie durchaus interessant. Ja, und der Tagesverlierer Siemens Energy, die standen einmal schon fast vor dem Aus. Da musste der Staat helfen. Der hat dann Siemens, den Mutterkonzern, mit ins Boot genommen. Das war eigentlich eine gut strukturierte Rettung, ausnahmsweise mal. Muss man auch in dem Fall das grüne Wirtschaftsministerium loben, dass er da auch federführend mit an Bord war. Aber die Aktie anschließend dann einen regelrechten Hype erlebt, den ich so nicht habe kommen sehen. Das habe ich auch schon mehrfach hier eingestanden. Dabei bleibt es auch ganz klar. Grundsätzlich Unternehmen, die Staatshilfen brauchen, da wäre ich immer sehr, sehr skeptisch. Und das war ich dementsprechend auch bei Siemens Energy. Aber sie haben es auf die Reihe bekommen, sie haben es auf die Kette bekommen. Die Aktie in der Spitze bis auf 65 Euro gestiegen, teilweise auch durch eine Sonderkonjunktur für Produkte, die sie hier im Programm haben. Zuletzt aber auch hier deutliche Korrektur, die Aktie von 65 Richtung 50 gefallen. Ja, das Problem ist, so im Bereich 50 plus minus 2-3 Euro, da liegt charttechnisch eine sehr, sehr wichtige Unterstützung. Solange die hält, aktuell sind wir ja genau drauf, sieht die Aktie auch charttechnisch noch ganz gut aus. Wenn die aber dann nachhaltig darunter fallen sollte, also so ab 47, 46 Euro, wäre das geschafft. Dann haben wir hier Verkaufssignale, die die Aktie auch schnell in Richtung 40 und später dann vielleicht sogar Richtung 30 bis 32 Euro fallen lassen könnten. Also ein No-Brainer ist die Aktie definitiv nicht. Antizyklisch hier jetzt kaufen, naja, antizyklisch ist das wirklich antizyklisch, wenn man sich anschaut. Klar, von 65 auf 50 ist schon eine gewisse Korrektur, aber zuvor eben auch von 6 oder 7 Euro auf 65 gelaufen. Also in dem Kontext kann man da, glaube ich, nicht von großer Antizyklik im Investieren sprechen. Ja, dann haben wir die Gewinnerseite, Deutsche Börse, die profitiert natürlich von den aktuellen Marktturbulenzen. Nichtsdestotrotz, wenn die länger anhalten, dann wird auch die Deutsche Börse darunter leiden, weil das wird das Vertrauen in die Kapitalmärkte, in die Aktienmärkte natürlich dann etwas stören. Dann wird früher oder später auch weniger gehandelt und das ja, wirkt sich dann auch negativ auf solche Marktplatzbetreiber, Börsenbetreiber wie die Deutsche Börse AG aus, aber kurzfristig sieht das definitiv noch gut aus. Und ansonsten BMW und Porsche, Vorzugsaktie, also der Autobauer, die Autobauer heute wieder einmal gesucht. Zuletzt hat man ja ohnehin festgestellt, dass Anleger aus Wachstumswerten, aus Technologiewerten, aus KI-Werten eher rausgehen und in Unternehmen aus der Chemiebranche, BASF, in Autowerte wie eben BMW, wie Porsche investieren. Auf der einen Seite durchaus verständlich, weil beispielsweise eine Porsche aus meiner Sicht relativ günstig zu haben ist. BMW sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber ob das langfristig wirklich so die erfolgsversprechende Strategie ist, das sei dahingestellt, denn Porsche gehört letztendlich zum VW-Konzern. Der VW-Konzern hat nach wie vor große Probleme und die müssen gelöst werden. Ja, und da muss man mal schauen, wie das da am Ende weitergeht. Aber gut, es ist, wie es ist und aktuell will man Wachstumswerte, will man Technologiewerte dann eben nicht unbedingt im Depot haben, verkauft die und geht auf anderes. Dann der MDAX. Heute ein Minus von 532,99 Punkten oder 1,8%, 29.027,31. Hatte ja vor zwei, drei Wochen ein YouTube-Video auch dazu gemacht, wo ich aufgezeigt habe, der MDAX ist drauf und dran, nach oben auszubrechen, über die Marke von 27.500. Damit würde er ein Kaufsignal mit Kursziel 32.500 bis 33.000 Punkte generieren. Aber im Bereich der 30.000er Marke kann es zwischendurch auch mal ruckeln. Genau da sind wir zuletzt angekommen. Wir waren etwas über 30.000, haben jetzt in zwei, drei Handelstagen über 1.000 Punkte verloren. Aktuell 29.027,31, wie gesagt. Aber kurzfristig mag es vielleicht noch 100, 200, 300 Punkte weiter nach unten gehen. Mittelfristig muss man aber sagen, sieht das nach wie vor im MDAX konstruktiv aus. Auch der Chart, das Kaufsignal steht nach wie vor, selbst ein Rücksetzer auf oder leicht unter 27.500, der jetzt nicht schön wäre, würde das noch nicht komplett in Frage stellen. Erst unter 27.000 müsste man das langsam in Frage stellen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der MDAX bald auch wieder Fahrt nach oben aufnimmt. Verlierer und Gewinner. Zunächst die Verlierer, Aixtron, Auto1, Auto1 Group und ThyssenKrupp. Aixtron, ja auch so ein bisschen aus dem Chipsektor, Chipzulieferer, wenn man so will, Maschinenbauer. Die Aktie war vor etwa einem Jahr, anderthalb Jahren bei 40, 45 Euro. Ich habe mich immer gefragt, wie sie da hin kann, was sie da zu suchen hat. Ich hatte mehrfach davor gewarnt, dass die Aktie sich halbieren kann und mehr. Mittlerweile hat sie sich gefürchtelt und mehr. Ja, und das Problem, was ich mit Aixtron habe, es ist grundsätzlich kein schlechtes Unternehmen, aber die Aktie des Unternehmens war halt niemals 40 oder 45 Euro wert. Aktuell muss man sagen, 11, 12 Euro ist vielleicht ein bisschen wenig, aber im derzeitigen Marktumfeld und auch vor dem Hintergrund, dass man ja insbesondere die Chip-Branche beliefert und die derzeit ja auch langsam in eine Krise kommt, frage ich mich, wie es da kurzfristig viel höher gehen soll. Also möglich ist das natürlich, aber generell ja, wäre das jetzt keine Aktie, die ich mir unbedingt bevorzugt ins Depot packen würde. Das muss ich schon so klar sagen. Dann Auto1 Group, die Aktie habe ich bei 4, 5, 6, 7 Euro immer wieder hier auch im Podcast positiv besprochen, hatte auch darüber berichtet, dass ich selbst schon zweimal Kunde dort war, zwei Autos an sie verkauft habe. Wir kaufen dein Auto, ist ja die Plattform, unter anderem die andere Auto Hero, da hat mein Papa, der ja letztes Jahr gestorben ist, auch schon mal ein Auto gekauft, war auch sehr zufrieden damit, hat er bis vor die Haustür geliefert bekommen. Also alles in allem, die Plattformen, die sie betreiben, sind gut. Problem war, der Börsengang erfolgte in Hype-Zeiten, die Aktie teilweise über 50 Euro. Ich hatte mehrfach gesagt, da gehört sie eigentlich nicht hin, da hat sie nie hingehört. Vielleicht in 5, 6 Jahren oder so kann das passieren, wenn die Geschäfte weiter gut laufen. Aber seinerzeit beim Börsengang war das auf jeden Fall noch viel zu früh. Nichtsdestotrotz, bei 4, 5, 6, 7 Euro habe ich sie immer wieder positiv besprochen, habe immer gesagt, die gehören in den zweistelligen Bereich, also über 10. Mittlerweile waren wir in der Spitze weit über 20. Kurzfristig gab es jetzt ein paar Gewinnmitnahmen. Vielleicht kriegt man sie nochmal unter 20. Aber tendenziell, wenn diese Aktie stärker unter Druck gerät, würde ich sie mir mittellangfristig tatsächlich ins Depot packen. Und dann ThyssenKrupp, ein absoluter Highflyer dieses Jahr, in der Spitze über 150% schon gewonnen. Da muss man sagen, da spielt natürlich auch die Marinesparte mit rein, die U-Boot-Sparte, die man da hat, ein weiteres Asset. Man hat ja auch schon die Aufzugsparte damals versilbert, man hat die Wasserstoffsparte ThyssenKrupp Nucera an die Börse gebracht. Ja, und jetzt die Marine, die U-Boot-Sparte, das könnte das nächste Ding werden. Kurzfristig würde das natürlich beflügeln, mittellangfristig muss man sagen, ändert das aber nichts dran, dass ThyssenKrupp aus meiner Sicht ein sterbender Dinosaurier, wenn man so will, ist. Und deswegen würde ich die Aktie nicht anfassen. Das ist generell halt so ein Problem zuletzt mit dem Markt. Man geht aus Technologiewerten raus, man sucht dann angebliche Value-Aktien, man kauft dann sowas wie ThyssenKrupp, man kauft sowas wie K&S, die heute auch auf der Gewinnerliste im MDAX standen, komme ich gleich noch zu, und denkt, dann hätte man jetzt gute Werte im Depot. Aber wenn man sich diese Werte anschaut, wie die langfristig gelaufen sind, dann sind das absolute Rohrkrepierer gewesen, und das hatte ja auch seine Gründe. Also ThyssenKrupp ist ja nicht von 50 auf teilweise 4 gefallen, weil da alles eitel Sonnenschein war, sondern weil da massive Probleme bestehen. Und aktuell werden die einfach übergangen. Da sagt man, okay, bei 4, wenn man sich allein die Marinesparte anschaut, dann müsste die Aktie eher bei 6, 7 stehen. Und das andere Geschäft ist ja auch noch ein bisschen was wert. Also ja, 8, 9, 10 Euro sind da durchaus möglich. Und dann hat man zugegriffen, hat sie nach oben gekauft. Aber auf längere Sicht setzen sich natürlich immer wieder die Fundamentals durch. Und dann werden diese Rohrkrepierer auch wieder Rohrkrepierer sein. Insofern hat man bei solchen Aktien vielleicht sogar gute Short-Chancen. Man muss allerdings aufpassen, denn genauso wie Aktien natürlich nach oben übertreiben, können sie auch nach unten übertreiben. Und das war natürlich bei ThyssenKrupp zuletzt der Fall. Jetzt Short-Squeeze, Übertreibung nach oben. Und die Frage ist halt, wie weit geht diese Übertreibung nach oben, bevor es dann anschließend wieder nach unten geht. Also insofern, wenn, dann auf die Short-Watchlist packen. Einsteigen würde ich definitiv nicht mehr. Allerdings mit Shorts sehr vorsichtig sein. Da muss man sehr genau arbeiten. Das muss sitzen. Ja, wenn man da beispielsweise bei 10 Short und die Aktie steigt bis auf 12,50 noch und man fliegt dann aus dem Short raus, dann nützt es hinterher auch nichts, wenn sie tatsächlich auf 5 oder 4 Euro zurückfällt. Ja, Gewinnerseite, Redcare Pharmacy, K&S und Puma, alle Aktien zuletzt auch eher Rohrkrepierer. Redcare Pharmacy, zwischenzeitlich auch mal stark nach oben gelaufen, dann aber auch wieder stark zurückgekommen, ging also wild hin und her, muss man sagen. Grundsätzlich das Geschäftsmodell, da steckt ja die alte Shop-Apotheke dahinter, das ist durchaus tragfähig, das ist durchaus ein interessantes Unternehmen, aber man hat natürlich hier extreme Konkurrenz im Internet, Internetapotheken, Online-Apotheken, der nächste Anbieter ist nur ein Klick entfernt. Hinzu kommt, es gibt natürlich viele Preise für verschreibungspflichtige Medikamente hauptsächlich, die weitestgehend festgelegt sind. Da kann man sich nicht groß unterscheiden. Und dann gibt's halt diese freiverkäuflichen Medikamente. Und da muss man halt dann relativ günstig sein, weil sonst bestellt halt der Kunde woanders. Also klar, wegen 3 Cent würde ich jetzt vielleicht nicht Aspirin woanders bestellen. Aber wenn es dann um 3 Euro geht, dann vielleicht schon. Und insofern, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich frage mich, wie solche Unternehmen nachhaltig profitabel wachsen wollen. Also da wird mir aus meiner Sicht zu viel Zukunftsfantasie eingepreist, zu hohe Margen, die man da in Zukunft erreichen will. Und dementsprechend bin ich da sehr skeptisch. Aber die Aktie, ja, zuletzt wild hin und her gelaufen, aktuell wieder eher etwas zurückgekommen. Jetzt heute einer der 3 Tagesgewinner im MDAX an einem schwachen Tag. Generell, wer sie hat, mag sie sicherlich halten. Aber in Übertreibungsphasen würde ich tatsächlich auch eher hier mal Gewinne mitnehmen. Und nur wenn es stark nach unten geht, vielleicht nochmal in den Bereich 80, dann würde ich hier über Käufe oder Nachkäufe nachdenken. Dann K&S eben schon besprochen. Düngemittelhersteller hatte zwischenzeitlich mal eine Sonderkonjunktur aufgrund des Ukraine-Kriegs und den Sanktionen. Ja, auch Weißrussland ja davon betroffen. Und da gibt es ja, wie heißen die, Belarus, Kali oder so, die auch zu den größeren Produzenten da gehörten oder gehören, die dann auch mit Sanktionen belegt waren. Deswegen die Aktie teilweise damals bei 30 Euro. Ich erinnere mich noch gut dran, ich hatte damals ein Hebelprodukt Long, habe das Gott sei Dank verkauft, denn anschließend stürzte die Aktie wieder tief, hat sich mehr oder weniger gedrittelt. Zuletzt jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast, ist natürlich ein sehr zyklischer Wert, immer wieder auch Aufwärtszyklen, ist ja die ehemalige Kali und Salz, die dahinter steckt. Aber übergeordnet im langfristigen Bild geht es dann doch abwärts. Die Aufwärtsphasen, diese Aufwärtszyklen sind immer nur ja zwischenzeitlich, zwischengeschaltet und anschließend gibt es wieder auf die Mütze und dementsprechend so eine Aktie. Ja, damals mit der Sonderkonjunktur hatte ich ein bisschen Glück auch, da mit diesem russischen Krieg gegen die Ukraine, der begonnen wurde. Aber generell würde ich mir die Aktie heute definitiv nicht mehr ins Depot packen und schon gar nicht irgendwie gehebelt long. Ja, und dann Puma, Sportartikelhersteller, zuletzt auch so ein bisschen in der Krise, ähnlich wie Nike. Die Aktie aber auch komplett verprügelt worden. Zuletzt war sie eigentlich ein bisschen zu günstig. Jetzt erholt sie sich, muss man mal schauen, wie weit die Erholung geht. Ja, tendenziell Kurse bis 30 Euro, würde ich sagen, kann man hier bezahlen. 30,02 heutiger Schlusskurs, das ist auch noch vielleicht okay. Viel mehr sehe ich aber kurzfristig noch nicht. Wenn sie allerdings dann über 30 nachhaltig steigen kann, kann es Richtung 35, 36 und später vielleicht sogar Richtung 45 Euro gehen. Dann sollte man sich das Ganze aber definitiv nochmal ganz neu anschauen. Ja, dann der S-DAX, heute ein Minus von 318,75 Punkten oder 2,04%. 15.297,28 der Schlusskurs. Die entscheidende Barriere liegt ja hier so im Bereich 15.300 bis 15.500, da waren wir zuletzt drüber, jetzt heute der Rücksetzer. Wenn es morgen aufwärts geht, war es der klassische Pullback, muss man abwarten, ob das so kommen wird oder nicht, ob morgen Turnaround Tuesday in den USA gespielt wird oder nicht. Wenn ja, wie gesagt, sieht es tendenziell gut aus, der S-DAX könnte dem MDAX folgen, der ja schon das Kaufsignal hat, der jetzt auch nochmal 1.000 Punkte zurückgesetzt hat und ja, muss man definitiv engmaschig im Auge behalten. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Borussia Dortmund, Eckert und Ziegler und Norma Group. Borussia Dortmund braucht man nicht viel zu sagen, läuft absolut nicht rund, auch unter dem neuen Trainer Niko Kovac nicht. In der Champions League droht das Aus, in der Bundesliga unter Ferner Liefen, glaube mittlerweile sogar hinter Augsburg zurückgefallen, gegen die man ja am Wochenende verloren hat. Also da geht absolut gar nichts, fußballerisch natürlich, ich bin ja auch ein großer Fußballfan, aber natürlich auch ja in der Folge in der Aktie und dementsprechend muss man die derzeit nicht haben. Dann Eckert und Ziegler aus dem Medizintechnikbereich, durchaus interessantes Unternehmen. Die Aktie zuletzt aber zum Teil auch gut gelaufen. Jetzt heute mal ein kräftiger Rücksetzer. Muss man mal abwarten, ob sie sich jetzt schnell wieder fangen kann, schnell wieder stabilisieren kann. Wenn das der Fall wäre, spätestens so im Bereich 50, vielleicht auch mal knapp unter 50, da wäre das durchaus interessant. Ja, sie ist zuletzt über 50 nach oben ausgebrochen, dadurch Kursziel 60 generiert, da war sie ein bisschen drüber, jetzt der Rücksetzer, aber wie gesagt, finde ich nicht uninteressant, ist ja auch so ein Überlebender des neuen Marktes. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie der Norma Group, da muss man sagen, tendenziell eigentlich gar kein so schlechtes Unternehmen, aber katastrophales Management. Zwischenzeitlich hat man neue Manager berufen, die mussten jetzt auch wieder gehen, weil der Aufsichtsrat mit den Plänen da nicht einverstanden war. Und da ist wirklich Kraut und Rüben, muss man sagen. Eigentlich gutes Unternehmen, was total schlecht gemanagt wird und dementsprechend die Aktie auch schon seit längerer Zeit ein Trauerspiel. Auch die letzte ja, Gegenbewegung wird jetzt wieder abverkauft, fällt wieder in sich zusammen. Charttechnisch muss man sagen, solange die Aktie über 14 Euro bleibt, hat sie sogar Chancen, dass sie sich am Ende doch noch stabilisieren kann, dass das hier einen Boden wird. Fällt sie unter 14, kann es sehr schnell zurückgehen in Richtung 11,50. Unter 11,50 drohen dann sogar einstellige Kurse. Also da muss man definitiv sehr, sehr vorsichtig sein. Gewinnerseite KSB, Athos Software und Energiekontor. KSB, ja, glaube ich, im Bereich der Pumpen aktiv. Auf jeden Fall ein deutscher Nebenwert, ja, den kaum einer auf der Rechnung hatte, außer der Kollege Sascha Gebhardt. Der hat vor wenigen Tagen erst einen positiven Artikel darüber geschrieben und die Aktie, ja, die ist zuletzt durch die Decke gegangen. Generell muss man sagen, kein schlechtes Unternehmen in den letzten Jahren. Ja, natürlich ein Trauerspiel am deutschen Aktienmarkt. Da konnte auch KSB sich nicht ganz von frei machen. Aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten, da ging es doch sukzessive nach oben und die Aktie jetzt sogar auf Allzeithoch. Also das definitiv ein Wert, den man sich mittellangfristig auch ansehen kann, wenn es hier mal zu deutlicheren Rücksetzern kommen sollte. Athos Software, ebenfalls so ein Überlebender des neuen Marktes, tolles Unternehmen, super Entwicklung, 19 Jahre in Folge gewachsen, das muss man auch erstmal hinkriegen. Zudem ist man immer noch relativ klein, immer noch sehr stark auf den deutschen Markt fokussiert, deswegen auch im SDAX. Ja, man will jetzt auch verstärkt das Ausland in den Fokus nehmen. Dementsprechend hat man ambitionierte Wachstumspläne jetzt vorgelegt. Und ja, das in Verbund mit den guten Zahlen, die man auch noch gemeldet hat, hat die Aktie heute beflügelt. In einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt kann sie 2,5% zulegen. Das reicht für Platz 2 im SDAX. Und ich denke, mittelfristig kann die Aktie sogar zurück zu den alten Allzeithochs laufen im Bereich 145 bis 150 Euro. Sie ist zuletzt ja nur deswegen gefallen, weil Andreas Obereder, der Gründer und Großaktionär und CEO, und ein anderer Großaktionär, der da zwischenzeitlich mal eingestiegen war, ein institutioneller Anleger, die haben Aktienpakete verkauft. Bei Herrn Obereder ist das aber auch dadurch bedingt, der kommt langsam in ein Alter, dass er vielleicht an den Ruhestand auch mal denken muss. Also insofern, da würde ich nicht zu viel reininterpretieren. An der Börse wurde das aber getan. Die Aktie brach kurzfristig von 145 Richtung, ja, teilweise unter 110 ein. Mittlerweile hat sie sich gefangen und langfristig, mittellangfristig sieht das definitiv gut aus. Ja, und Energiekontor bekommt auch ständig positive Kritiken. Das Unternehmen steht eigentlich ganz gut da. Die Aktie zuletzt aber trotzdem zwischenzeitlich gefallen wie ein Stein, wenn man sich das anschaut. 31.08. rum oder Ende August, Anfang September letzten Jahres, nein, vorletzten Jahres 2023, ja, war die Aktie noch im Bereich knapp unter 90 Euro oder im Bereich von 90 Euro. Zwischenzeitlich ist sie zurückgesetzt auf unter 40, also auch fast gedrittelt innerhalb von, ja, nicht ganz 2 Jahren. Zuletzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Fundamental ist das Ganze gut unterlegt. Jetzt muss sie aber noch nachhaltig über die Marke 50 bis 52, der sich jetzt so ein bisschen annähert, um einen charttechnischen Ausbruch auf der Oberseite, ja, zu generieren. Und dann wären auch Kurse von 60 und mehr drin. Und mittelfristig könnte es dann auch sogar zurückgehen zu den alten Hochs, die ja, wie gesagt, noch vor 2 Jahren im Bereich von 90 Euro hier gelegen haben. Zu guter Letzt der TecDAX, heute mit einem Minus von 75,81 Punkten oder 2%, 3.719,35. Hier muss man sagen, die Entscheidung der deutschen Börse, den TecDAX so aufzustellen, wie er jetzt aufgestellt ist, nämlich auch mit Werten wie Deutsche Telekom und so weiter, also eher defensiven Werten, Telekommunikationswerten, die ist rückblickend jetzt doch ganz gut. Ja, natürlich hat man lange dem Nasdaq so ein bisschen hinterhergeschaut, weil hier weniger Software-as-a-Service-Titel und so weiter drin waren, KI-Titel, und was es da alles gibt, als an der Nasdaq-Chip-Werte. Aber mittlerweile ist das schon ein Vorteil. Deswegen heute hier im deutschen Tech-Sektor, wenn man so will, nur ein Minus von 2%, wo es in den USA richtig auf die Mütze gibt. Gewinner, Verlierer, Aixtron, SAP, Eckert und Ziegler, alle schon besprochen. Die Gewinnerseite, United Internet, defensiver Telekommunikationsanbieter, Aktie zuletzt gut gelaufen, defensive Werte sind gesucht. Dann Deutsche Telekom, Telekommunikationsanbieter, defensiv, Aktie zuletzt ja mal zurückgesetzt, aber insgesamt gut gelaufen, höchster Stand seit vielen Jahren, zudem interessanter Dividendenzahler, also durchaus interessante Aktie, 34,50 Euro, das sieht definitiv nach wie vor gut aus. Und Athos Software, eben schon besprochen, 19 Jahre hintereinander Wachstum und das plant man auch in Zukunft, also was will man mehr? Damit noch zum Dow Jones, der heute die 42.000er Marke dann am Ende nicht halten konnte. Lange Zeit sträubte er sich gegen den Abverkauf. Am Ende gab es auch hier auf die Mütze ein Minus von 890,01 Punkten, 2,08%. Verlierer, Apple verliert über 4, fast 5%. Warren Buffett ist hier also wahrscheinlich ziemlich gut ausgestiegen, muss man ganz klar sagen. Wenngleich man sagen muss, charttechnisch ist bei Apple noch nichts kaputt und die Aktie hat den Ausstieg damals auch ganz gut verkraftet. Aber so langsam gerät sie halt doch unter Druck und da hat der alte Fuchs wohl wieder recht gehabt. Dann Goldman Sachs, natürlich die Märkte in Turbulenzen, dann wird auch das M&A-Geschäft bald schwächeln. Das ist natürlich nicht gut für solche Investmentbanken. Generell auch Business im Bereich Kapitalanlage, Aktienempfehlungen und so weiter. Auch das in turbulenten Marktzeiten kann das unter Druck geraten. Da interessiert dann das Analystengequatsche den einen oder anderen nicht mehr so. Da werden Depots abgezogen, da werden vielleicht auch Depots aufgelöst, weil man zu große Verluste hat und so weiter. Also das definitiv logisch. dass eine Aktie wie Goldman Sachs da nicht gut performen kann. Auch andere US-Banken sicherlich in Mitleidenschaft, aber heute Goldman Sachs mit einem Minus von über 5% der größte Verlierer. Und dann Nvidia. Wie gesagt, der Chipsektor wird generell rasiert, KI auch nicht mehr en vogue, sondern im Gegenteil, will kein Mensch mehr haben. Dementsprechend sieht man hier schon einen KI-Crash, wenn man so will. Und Nvidia heute Top-Verlierer im Dow Jones mit einem Minus von auch über 5%, knapp 5,1%. Und das hat natürlich zusammen beispielsweise mit Apple den Index belastet. Nvidia, muss man ja sagen, ist ja nicht ganz so hochgewichtet, aber andere Technologiewerte wie Microsoft, weil es ja hier nach dem Aktienkurs geht, die Gewichtung. Und Microsoft ist ja eine Aktie, die fast $400 zuletzt gekostet hat. Also wenn solche Aktien dann auf die Mütze kriegen, dann belastet das eben auch den Dow Jones. Gewinnerseite, Chevron, 3M und Verizon Communications, das sind defensive Werte. Chevron aus dem Ölsektor, muss man natürlich den Ölpreis ein bisschen im Auge behalten. Dann 3M, Turnaround-Story, aber generell auch defensiver Wert. Und Verizon Communications, das ist quasi so ein Gegenstück der Deutschen Telekom in den USA. Ja, passt nicht ganz. Sie sind in Teilbereichen ja selbst in den USA sogar Konkurrenz. Verizon gegen T-Mobile US. Aber Verizon ist halt nur im Mobilfunkbereich und natürlich auch nicht in Deutschland oder Europa groß tätig. Also so ganz passt es nicht, aber zum Teil dann eben schon. Und generell ist es aber ein defensiver Telekommunikationswert, Dividendenzahler und heute der Topgewinner im Dow Jones mit einem Plus von nicht ganz 1%. Ja, und dann der Nasdaq. Nasdaq 100 kriegt natürlich voll auf die 12, ein Minus von 770,42 Punkten oder 3,81%. Schluss nahe Tagestief, muss man sagen. Es war zwischenzeitlich mal noch schlimmer, es war fast 1000 Punkte im Minus, aber trotzdem immer noch nahe Tagestief und katastrophal. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, AppLovin, Aktie viel zu heiß gelaufen zwischenzeitlich, dann Trade Desk hat enttäuscht und bei AppLovin gab es dann zuletzt auch noch eine Short-Attacke, also da kam alles zusammen. Generell muss man sagen, die Short-Attacke hier ist auch gefährlich, nicht weil da vielleicht irgendwie, expliziter Content zum Teil an Kinder ausgespielt wurde. Das ist zwar nicht schön, aber das fällt unter Dingen, die passieren können. Da zahlt man dann gewisse Strafen. Die Kinder werden jetzt auch nicht wahrscheinlich den Schock ihres Lebens haben, wenn da irgendwie so ein blöder Comic angezeigt wird. Natürlich trotzdem nicht gut und die Strafzahlung und sowas auch zu Recht, aber das würde dem Unternehmen nicht das Genick brechen. Aber der Vorwurf geht ja weiter. Er geht so weit, dass man sagte, da wurde geistiges Eigentum von Meta Platforms, also Facebook, geklaut. Und wenn das nachweisbar wäre, könnte natürlich Meta Platforms, also Facebook, gegen AppLovin vor Gericht ziehen und das könnte dann sogar das Aus des Unternehmens bedeuten. Also das ist schon eine heftige Short-Attacke und deswegen nützt es auch nichts, wenn das Management zuletzt Aktienrückkäufe angekündigt hat. Wenn das Unternehmen tatsächlich im Fortbestand, gefährdet wäre, ja, dann will man die Aktie definitiv nicht haben. Dann Tesla, weiter unter Druck, verliert alles, was man seit der Trump-Wahl hinzugewonnen hat und noch mehr mittlerweile. Also hier kompletter Zusammenbruch. Zuletzt gab es ja auch nur schlechte Nachrichten aus dem Hause Tesla. Elon Musk konzentriert sich vielleicht zu viel auf andere Dinge, muss man an dieser Stelle so ganz klar sagen. Tendenziell finde ich es nicht so verkehrt, was er politisch alles so treibt. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Einigen ist das vielleicht zu rechts und wenn er da tatsächlich irgendwelche Grüße gezeigt hat, dann geht das natürlich nicht, aber das ist bisher auch nicht so ganz klar. Wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert, aber generell, dass er da ja libertär, liberal unterwegs ist, das ist eigentlich sogar verständlich, das ist eigentlich für einen guten Unternehmer, gehört das eigentlich dazu, muss man sagen, also dass er da mit Milei sich ganz gut versteht, das kann ich verstehen. Hitlergrüße, wenn er die denn gezeigt hat, muss er natürlich trotzdem nicht zeigen, das geht natürlich gar nicht, aber tendenziell muss man natürlich sagen, er hat viele Leute verärgert. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, der ganze Tesla-Kursrutsch jetzt Elon Musk anzulasten, kann man machen, aber man kann natürlich auch sagen, okay, es gab da ein Update eines wichtigen Modells, es gab Produktionsumstellungen in Fabriken und so weiter. Also es gab auch andere Sonderfaktoren, die hier mit reingespielt haben und alles bei Elon Musk abladen würde ich nicht. Nichtsdestotrotz, er sollte vielleicht weniger sich da um Politik kümmern, mehr wieder um Tesla, dass es da wieder besser läuft und man muss da halt einen Mittelweg finden, sage ich es mal so. Ja, dann Strategy, Bitcoin, die Krypto ist unter Druck und dann haut es natürlich auch Strategy zusammen und generell ist das natürlich auch so ein Problem, denn man hat hier Anleihen ausgegeben, um Bitcoin zu kaufen. Solange der Bitcoin läuft, ist das natürlich ein super Geschäft, aber wenn der natürlich gegen einen läuft, irgendwann müssen die Anleihen bedient werden und da kann es dann auch sogar sein, dass Bitcoins liquidiert werden müssen, selbst wenn Michael Saylor und Co. das gar nicht wollen. Also insofern, diese Strategie, die man fährt, die habe ich noch nie besonders gut gefunden und war da auch schon ein Kritiker. Generell bin ich ohnehin nicht so der ganz große Freund von den ganzen Krypto-Aktien, auch die Mining-Unternehmen, ob das jetzt Northern Data in Deutschland ist oder in den USA, Riot Platforms und wie sie alle heißen, waren nie so ganz meine Favoriten. Also da kann ich schon sagen, dass ich kritisch war, bin und auch bleibe. Aber ja, generell, Strategy ist natürlich quasi so eine Art Hebelprodukt auf dem Bitcoin und der unter Druck. Und dann geht es natürlich auch, wenn man so will, gehebelt nach unten. Die Gewinnerseite, Vertex Pharmaceuticals, American Electric Power und Regeneron. Ja, Amgen im Dow Jones stark, Vertex stark, Regeneron stark. Dazwischen noch American Electric Power aus dem Energiesektor, auch eher defensiv. Also defensive Werte, insbesondere Biopharma, Biotech, ist derzeit natürlich gesucht. Warum? Ja, weil das natürlich Unternehmen sind, deren Angebote, beispielsweise bei Biotech, Biopharma, Medikamente, da kann man auch in der Rezession nicht drauf verzichten. Wenn man krank ist, braucht man die. Zudem gibt es Krankenkassen, die das oftmals bezahlen. Also selbst wenn man das Geld als Privater vielleicht nicht hat, kommt man trotzdem an seine Medikamente, weil die Krankenkassen die eben dann doch bezahlen. Und dementsprechend, wie gesagt, sind das natürlich Aktien, die in solchen Marktphasen, die von Unsicherheit geprägt sind, wo es nach unten geht, immer gesucht sind. Und das sieht man auch heute. Und dementsprechend haben wir auch, wie gesagt, ein Special in der aktuellen Ausgabe des Total Return Börsenbrief. Und das sollte man sich durchaus auch mal zu Gemüte führen. Das passt da sehr gut zum Thema. Ja, damit bin ich für heute durch. Wie gesagt, crashartige Abverkäufe, muss man das schon nennen, was wir da teilweise gesehen haben, insbesondere bei den Kryptos, aber auch an der Nasdaq. Im Dow Jones am Ende auch ein Minus von 2%. Der DAX, ja, zuvor noch durch die Decke geschossen, aber da zieht sich jetzt auch politisch zu, ob da diese ganzen Sondervermögen, die ja in Wahrheit Sonderschulden sind, am Ende beschlossen werden können. Steht auch noch in den Sternen. Und alles in allem haben wir somit eine Marktsituation, die alles andere als schön ist. Auf der anderen Seite, die Stimmungsindikatoren sind auf Anschlag negativ. Kein Mensch erwartet mehr steigende Kurse. Die Bewertungen, ja, wenn ein Arista, das ja jetzt kein Schrottunternehmen ist, innerhalb von 2 Wochen 40% im Kurs fällt oder in 3 Wochen 40% im Kurs fällt, dann wird auch die Bewertung wieder, ja, deutlich realistischer zumindest. Also da ist die ganz exorbitant große Überbewertung weg bei einer nahezu Halbierung. Fundamental passt das daher dann auch einigermaßen und von den Charts her muss man sagen, sind auch teilweise jetzt Unterstützungen erreicht. Insofern eine kurzfristige Gegenbewegung ist durchaus jederzeit möglich. Ob es mehr wird, das muss man dann sehen. Generell wäre es ganz gut, wenn aus den USA jetzt mal auch Unterstützung von der Geldpolitik käme, wenn die Federal Reserve klar sagen würde, okay, wir sehen, die Inflation ist unter Kontrolle, wir steuern auf eine Rezession zu und wir senken vielleicht jetzt noch nicht in 1-2 Wochen, da im März auf der Tagung die Zinsen, aber dann im Mai und anschließend können wir uns auch vorstellen, da größere geldpolitische Unterstützung zu leisten, wenn es denn notwendig sein sollte. Allerdings muss man abwarten, es kommen im Laufe der Woche eben auch noch Inflationsdaten, Verbraucherpreise, Produzentenpreise, der PCE, auf den die Fed ja besonderen Fokus legt und da muss man schauen, was rauskommt. Wenn die heißer ausfallen sollten als erwartet, dann hätte man natürlich eine Art Stagflationsszenario, dann könnte das den Markt nochmal richtig unter Druck bringen. Wenn die allerdings so ausfallen wie erwartet oder sogar besser als erwartet, das heißt die Inflation geht stärker zurück, wobei zu stark sollte sie dann auch nicht zurückgehen. Ja, dann könnte das den Markt auch wieder stabilisieren und nach oben bringen. Generell muss man sagen, aktuell unschöne Marktphase. Kann man nur hoffen, dass man nicht irgendwie gehebelt long im Markt ist. Auf der anderen Seite bieten solche Marktturbulenzen eben auch Chancen. Man muss abwarten, bis sich der Markt so ein bisschen stabilisiert und dann kann man hier gezielt zugreifen und solche Chancen auch nutzen. Nach wie vor gehe ich bisher noch davon aus, dass es nur eine Korrektur ist und ein weiterer Indikator, der dafür spricht, und ich möchte jetzt gar keinen Kollegen speziell irgendwie dissen, aber wenn ich mir anschaue, was der ein oder andere schreibt, dass ein Crash drohen könnte, dass man auf Nummer sicher gehen sollte, dass man Positionen komplett auflöst und wie gesagt, ich nenne auch bewusst gar keine Namen, dann ist die Stimmung auch auf Expertenseite, sage ich mal, so negativ, dass da eigentlich bald zumindest mal eine Gegenbewegung kommen müsste und eine Bodenbildung beginnt immer mit einer ersten Gegenbewegung. Wie gesagt, ich erwarte keine V-förmige Erholung, ich erwarte nicht, dass wir in 2-3 Wochen schon neue Allzeithochs wieder machen. Das ist jetzt eine härtere Sache da, ja, durch die wir durchgehen. Das kann ein bisschen länger dauern. Wir werden jetzt, wie gesagt, nicht nach oben durchstarten innerhalb kurzer Zeit, aber ich denke, wenn man in 3, 4, 5 Monaten auf den Markt schaut, dann wird man über die aktuellen Turbulenzen doch, ja, vielleicht nicht lachen können, aber sie doch deutlich, lockerer zur Kenntnis nehmen können. Und insofern, ja, ist Panik wie immer unangebracht. Wir sehen aktuell eine Marktkorrektur. Aktuell ist das unschön, aber das kann auch genauso schnell, wie es gekommen ist, kann der Spuk wieder vorbei sein. Und wir brauchen eben eine Stabilisierung. Wenn der Markt sich stabilisiert, wäre ich sofort bereit für Käufe und würde das dann natürlich auch im TAX-Service insbesondere umsetzen, aber natürlich auch im Börsenbrief Musterdepot. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat, nachdem er ja letzte Woche wegen Rosenmontag ausgefallen ist und davor hatte ich ihn einfach schlicht mal vergessen. Und das soll es dann, wie gesagt, für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage wie immer nur noch eins zum Schluss, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.